Also im normalen Geschäft, sage ich mal, hat dieser Marktplatz für uns absolut gar keine Relevanz. Die Umsätze sind verschwindend gering und wenn dann noch retourniert wird, dann wird's heikel. Und da habe ich auch so ein bisschen durch Gespräche mit anderen MarktplatzmanagerInnen rausgehört, dass das so auch die allgemeine Meinung im Markt ist. Aber buchen wir, und das machen wir einmal im Monat mittlerweile, eine Aktionskachel, unterstützen die dann vielleicht nochmal nach der Hälfte der Zeit mit einem Newsletter-Push, knallt's richtig.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Moin Laura.
Ja, moin Moritz. Freue mich.
Schön, dass du dabei bist. Ich glaube, der Kontaktpunkt, der erste kam ja über unsere AOM-Stammtische. Ich glaube, der Finn hatte dich da bei dem Otto-Stammtisch kennengelernt und meinte, wir sollten auch unbedingt mal mit dir sprechen, weil du da eine echte Marktplatz-Expertin und Bereicherung auch für alle anderen Teilnehmer bist. Ist das richtig?
Ja, genau, richtig. Also ich bin jetzt seit einem Dreivierteljahr oder so schon bei dem Stammtisch regelmäßig dabei. Timo und Finn richten den ja aus. Super spannend, weil total viele verschiedene Levels von Marktplatz-Kennern und Nicht-Kennern dabei sind. Richtige Pros und auch wirkliche Beginner. Und da ist es super spannend, was die immer so aus ihrer Branche mitbringen, ihre Erfahrungen mit Otto teilen. Also das macht jeden Monat richtig viel Spaß. Also da auch nochmal eine klare Empfehlung für jeden, der irgendwie was mit Otto zu tun hat oder zu tun haben möchte.
Ja, also cool, dass du dabei bist, dass wir dich hier für den Podcast gewinnen konnten und gleichzeitig hier irgendwo Snocks. Wir hatten uns ja vorgenommen, dass wir so ein bisschen tiefer in bestimmte Marktplätze reingehen. Du ja ein paar Insights mitbringst, die vielleicht auch nicht überall schon geteilt habe, weil ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, Snocks wird unserem typischen Zuhörer bekannt sein. Wo wir tiefer reingehen, stell doch gerne mal dich vor und was du bei Snocks machst.
Genau. Ja, ich bin die Laura. Ich bin Senior Marketplace Managerin, wie du schon gesagt hast, bei Snocks. Ich bin jetzt gerade ganz frisch aus Hamburg und damit im Hamburger Office nach München gezogen und jetzt auch die erste Mitarbeiterin von Snocks in München. Also da darf gerne auch noch Verstärkung kommen. Meine ersten Schritte im Marktplatzgeschäft, sage ich mal, habe ich damals eben vor 6 Jahren in Hamburg bei About You im Retail Media Team gemacht und bin dann nach meinem Studium bei einem Aggregator in das richtige Jobleben eingestiegen, sage ich immer, und kenne jetzt quasi so die Marktplatzseite, Aggregatorseite als Zwischenebene und jetzt bin ich schon seit knapp 2 Jahren bei Snocks, eben auf der Brandseite. Also die dritte Partei ist damit auch abgedeckt und ja, hier bei Snocks kümmere ich mich mit meinem Kollegen Anton zusammen um alles, was mit den sogenannten alternativen Marktplätzen, das ist vielleicht auch wichtig für den weiteren Podcast-Verlauf, wir nennen das alternative Marktplätze, alles, was nicht Amazon ist, zählt da rein. Amazon ist da ausgenommen, weil es historisch bedingt bei uns Snocks eben ein separates Team gibt, welches sich da nur um Amazon-Angelegenheiten kümmert. Aber genau, auf den alternativen Marktplätzen kümmern wir uns um alles, was anfällt. Also von der Integration über Sortimente bis hin zur Werbung und Weiterentwicklung wirklich alles. Dazu gehören auch sämtliche Schnittstellenfunktionen mit auch allen Bereichen des Unternehmens, also Customer Service, Logistik, Creative, Finance, IT, alles eben.
Ja, also nochmal kurz zu deiner Historie, sehr stark. Ich glaube, dann bist du eine echte Bereicherung für Snocks. Und kurz angemerkt, dann fehlt natürlich nur noch die Agenturseite.
Ja, genau. Mal schauen, ob wir es da noch reinschaffen.
Sag doch mal, wie so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aussieht. Also was gibt's irgendwie immer an wichtigsten KPIs oder Alerts zu checken? Wie gestaltest du so deine Prios, um den Zuhörer irgendwie mal konkret abzuholen, abseits von irgendwelchen, sag ich mal, Buzzwords, was sozusagen offiziell deine Stellenbeschreibung ist, das finde ich immer ganz cool.
Mhm. Ja, also ich glaube, das unterscheidet sich jetzt gar nicht so wahnsinnig von dem normalen Marktplatzmanagement. Ich gucke als erstes morgens in die Zahlen rein, also Umsätze vom Vortag. Das ist ganz klar, gucke, ob unser Sortiment einigermaßen in Ordnung ist. Gerade wenn man irgendwelche Deals oder Aktionen auf bestimmten Marktplätzen gebucht hat, schaue ich dann, okay, sind die live? Hat das alles funktioniert? Gehe dann mit den Marktplätzen gegebenenfalls nochmal in den Loop rein. Gucke mir dann auch übergreifende Themen an, zum Beispiel passen die SLAs in der Logistik, passen die SLAs im Customer Service, lege neue Produkte an, wenn wir neue Produkte haben, gucke, ob da der Content vollständig ist. Und dann ist bei uns bei Snox ganz groß geschrieben das Thema Testing. Also wir haben das auch in unseren Meilenstein integriert tatsächlich, dass wir regelmäßig testen. Das kann alles sein. Es kann Werbung sein, das kann der Content sein. Also alles, das ist tatsächlich jeden Tag auch auf meiner To-Do-Liste. Dann habe ich gerade Werbung genannt. Klar, ich schaue in die Kampagnen rein, ob da alles läuft, die PPC-Kampagnen. Und dann eben auch das Strategische, ne? Also gibt es vielleicht spannende Marktplätze, die wir noch anschließen können. Bin da sehr viel im Austausch mit unserem Service Provider Tradebyte, ob die noch ein paar Empfehlungen für uns haben. Wir sprechen aber auch grundsätzlich viel mit den Marktplätzen über unser bestehendes Sortiment, über verschiedene Werbemöglichkeiten. Mit Otto, vielleicht kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, so gibt es vielleicht Pilotprojekte, die wir begleiten können. Also sehr viel Kommunikation, aber auch sehr viel Zahlen-Tracking in alle Richtungen.
Würdest du sagen, du kannst das ja wichtigste Knowledge oder die wichtigsten Insights für eure Strategie irgendwo recherchieren, durch irgendwelche Stammtische erlangen, würdest du sagen, die wichtigen Sachen, die müsst ihr doch selber eben herausfinden mit euren Teams, beispielsweise jetzt, wenn wir über Otto sprechen?
Ja, also ich sag mal, Snox ist da schon sehr vorreiterisch unterwegs. Wir waren immer sehr progressiv unterwegs und das sind wir auch weiterhin. Wir meiden keine Grauzonen, was den Content angeht, und dadurch haben wir wahnsinnig viel Erfahrung sammeln dürfen durch keine Angst vor Neuheiten, weil wir sie einfach getestet haben. Und da habe ich schon das Gefühl, dass wir da einfach sehr weit vorne dabei sind. Gerade aber was so kleinere operative Fleißthemen angeht, da merke ich ab und an schon, dass ich da noch ein bisschen was mitnehmen kann, immer mal wieder, je nachdem, mit wem man sich unterhält.
Alright, bevor wir tiefer in die Marktplätze reingehen, reiß doch gerne nochmal die Snox-Marken- und Produktwelt an, damit der Zuhörer, sag ich mal, uns gleich auch besser folgen kann.
Ja, klar. Also einfach vielleicht grundsätzlich, Snox ist ein Unternehmen aus Mannheim. Dem einen oder anderen wird unser Gründer und CEO Johannes Klisch wohl schon mal über den Weg gelaufen sein, sei es im Podcast, Speaker-Events oder auch auf LinkedIn. Wir verkaufen neben Socken und Boxershorts, wie uns wohl die meisten auch wahrnehmen, Unterwäsche für die Ladies und auch Sportklamotten für sie und ihn sind relativ neu im Sortiment. Snox ist jetzt im August 8 Jahre geworden, was wir auch ganz stark im Shop mit einem riesen Sale gefeiert haben. Das ist schon ein cooler Meilenstein, 8 Jahre. Und das haben wir zusammen mit gut 100 Mitarbeitenden gerade. Stellen wir es auf die Beine. Snox hat einen eigenen Online-Shop und wir sind auf vielen verschiedenen Marktplätzen unterwegs. Der Shop ist aktuell, ich meine, in 6 Ländern sogar schon vertreten. Also das geht auch super schnell. Das Internationalisierungsteam gibt da wirklich Vollgas. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt auf die Reihe bekomme. Deutschland, Schweiz, Niederlande, Belgien, Frankreich und Italien. Genau, das sind so unsere Shop-Länder mittlerweile. Aber auch da ist noch kein Ende in Sicht. Bis letztes Jahr waren wir nur online verfügbar, aber seit letztem November sind wir auch im Retail erhältlich und das in so ausgewählten größeren und kleineren Modehäusern, also P&C ist beispielsweise dabei oder auch Engelhorn als eher lokaler Partner. Kurz zu den Zahlen, also 2023 haben wir einen Gesamtumsatz mit Shop, Marktplätze und Retail von über 70 Millionen Euro gemacht. Und das Ganze machen wir, um das so ein bisschen ins Verhältnis setzen zu können, mit circa 70 verkaufbaren Parents, was circa, also es sind knapp 2000 SKUs.
Ja, ich finde gerade deinen letzten Punkt, das Sortiment und das mittlerweile sehr breite oder sicherlich noch stark wachsende Sortiment in den nächsten Jahren, auch für diesen Podcast sehr relevant und sicherlich auch für deinen Alltag, weil ihr natürlich weit weg seid von den Anfängen als D2C-Brand, sag ich mal, mit einem Produkt und für mich ist dann mit 10, 20 Parents im Bereich Socken. Ich habe jetzt auch gerade mal kurz eure Website aufgemacht. Du hast gerade auch schon das Thema Damenbekleidung angesprochen. Auch das Thema Sportbekleidung, vielleicht auch vielen noch gar nicht bewusst. Also hier lange Sporthosen, kurze Sporthosen, T-Shirts und Hoodies, BHs, Accessoires, Winterbekleidung. Also ich würde sagen, schon crazy groß geworden, beziehungsweise für dich natürlich eben auch eine ganz andere Herausforderung. Ich glaube, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Und die Frage würde ich auch gerne heute beantworten. Ist es für euch noch sinnvoll, überall voll zu listen? Ich meine, das Thema haben ja auch gerade traditionelle Hersteller. Ich habe neulich auch mit Tom Taylor gesprochen, die vielleicht nochmal etwas größeres Produktsortiment haben. Und ja klar, die haben natürlich alle einen dedizierten Marktplatz und auch Sortimentstrategie. Ich glaube, ihr seid lange noch, so wie ich es gesehen habe, Vollsortiment gefahren. Und das können wir uns nachher ja auch mal einmal merken, wenn wir jetzt auf die Marktplätze übergehen, dass wir diese Frage vielleicht einmal beantworten. Ja, ist es für dich auch noch richtig, dass ihr sozusagen Vollsortiment anbietet?
Ja, super gern. Ich glaube, da kommen wir im Verlauf drauf zu sprechen.
Du hast ein paar Marktplätze angerissen. Wenn du es teilen kannst, vielleicht grob, welche Shares, also welche Marktplätze für euch wie relevant sind, würde mich mal interessieren.
Ja, voll. Also wir sind aktuell auf 8 Marktplätzen vertreten. Das deckt dann insgesamt 52 Kanäle in 28 verschiedenen Ländern ab. Wobei man da ganz klar sagen muss, das Ausland wird primär über die Fulfillment Services wie ZFS und FBay eben abgedeckt. Aber dadurch, also wir sind Zalando ist auf jeden Fall auf Platz 1 mit Abstand. Dadurch, dass wir da aber auch das hybride Modell Deutschland, Österreich im Direktversand, aber auch Deutschland, Österreich und die komplette Palette oder einige Länder der Palette eben auch über ZFS abdecken, ganz klar auf Nummer 1. Gefolgt von Otto und About You, die sich den zweiten Platz teilen, wobei wir hier sagen müssen, auf den deutschen Markt beschränkt. Wir sind jetzt auch ganz frisch im FBay-Programm dabei und fahren auch da hybrid, zumindest für den deutschen Markt. Und da sind die Erwartungen natürlich ganz klar, dass About You Otto überholt. Aber wie gesagt, da sind wir jetzt gerade noch ganz frisch. Das wird sich jetzt im Laufe 2024 noch weiter ausbauen. Platz 3 belegt unser Hidden Jam, wie ich immer so schön sage, Limango, und Platz 4 Bräuninger, und das sind so unsere Fokusmarktplätze, sag ich mal, mit denen wir uns auch im Detail näher auseinandersetzen und vor allen Dingen auch mit den Marktplätzen konkret sprechen. Und dann kommen eben alle anderen kleinen wie ein Sportchecken, Audacity, Metzing, Engelhorn, die einfach noch nicht so eine Relevanz bei uns im Team haben.
Ich hatte vor unserem Podcast mal nach Snorks gegoogelt, also einfach nach dem Markennamen, und mir die organischen Ergebnisse angeschaut. Und witzigerweise deckt sich das, hat natürlich auch den Sinn der Relevanz, aber deckt sich das auch genau mit diesem Share. Das heißt, erst kommt die Webseite, okay, nicht verwunderlich. Ja. Dann kommt Amazon, okay, vielleicht auch noch nicht so verwunderlich, aber passt ja auch. Dann kommt Zalando, dann genau Otto, dann genau About You und dann P&C. So, und witzigerweise deckt das halt auch genau sozusagen diese Reihenfolge in eurer Relevanz ab.
Genau, richtig. Also man sieht es ja auch im Umsatz. Also ich habe eben gesagt, gut 70 Millionen Euro insgesamt. Davon alternative Marktplätze und Amazon haben davon 35% ausgemacht, und die alternativen Marktplätze liegen bei ca. 15% oder lagen letztes Jahr bei ca. 15%. Da sieht man einfach klar, Shop ist die Nummer 1, Amazon ist und bleibt die Maschine im Marktplatzteam, und dann kommen die Alternativen. Aber trotzdem sind wir sehr, sehr stolz auf die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren geschafft haben und auch hoffentlich zukünftig noch schaffen werden.
Habt ihr euch mal von einem Marketplace zurückgezogen, weil es zu kompliziert war, weil die Anbindung gefailt ist oder weil es auch einfach so ein kritisches Umsatzziel nicht erreicht hat, beziehungsweise noch anders gefragt, definiert ihr für euch, um irgendwo zu launchen, ein Umsatzpotenzial, oder sagt ihr wirklich, nee, wir testen erstmal und dann schauen wir mal?
Ich gehe auf die letzte Frage zuerst ein. Ja, wir sind erstmal, ist die Strategie, dass wir präsent sind und gucken uns im zweiten Schritt die Profitabilität an. Für die großen Marktplätze, klar, Profitabilität ist ganz vorne, gucken wir auch ganz, ganz kritisch drauf. Aber die kleineren Marktplätze, solange sie nicht komplette Katastrophe sind oder eben enormen Arbeitsaufwand abverlangen, lassen wir die nebenbei weiterlaufen. Getrennt haben wir uns in der Vergangenheit wegen des Arbeitsaufwandes tatsächlich von eBay. Das war mal ein Projekt, was immer mal wieder aufgenommen wurde, aber dann letztendlich gecuttet wurde, weil keiner die Kapazitäten hatte, um sich da richtig mit auseinanderzusetzen. Und Mirapodo tatsächlich kurz vor der Insolvenz haben wir da den Schlussstrich gezogen, weil wir da verschwindend geringe Umsätze gemacht haben und es sich einfach gar nicht mehr gerechnet hat.
Ja, in der Hoffnung, dass natürlich jetzt die wichtigen Ansprechpartner der Marktplätze nicht zuhören oder vielleicht einfach zuhören. Du hast ja auch schon gesagt, dass du auch dann mit den Otto-Ansprechpartnern genauso wie wir ja dich täglich oder regelmäßig austauscht, die auch immer gerne Kritik und Feedback annehmen. Aber mal so ganz provokant gefragt, glaubst du auch, dass es bei euch zwar weiter immer Tests geben wird? Du sagst, seid ihr sehr stark drin, glaube ich auch, seid ihr oft auch Vorreiter. Aber glaubst du auch, dass es bei euch, wenn wir jetzt 3 Jahre weiterschauen, doch eher weniger werden und man sich von dem einen oder anderen verabschiedet? Oder siehst du das nicht?
Doch, auf jeden Fall. Also ich finde es gut, dass wir gerade noch einfach testen und machen und gucken, wo wir noch präsent sein können. Also auch gerade die Marktplatzerweiterung, sowohl Deutschland als auch das umliegende Ausland, liegen bei uns auch in den Meilensteinen fest verankert. Also da kümmern wir uns auch sehr extrem drum. Aber ich glaube auch, dass es noch in den nächsten Jahren cooler wird, weil die Marktplätze sich weiterentwickeln. Ich finde, da ist Otto auch ein super cooles Beispiel, weil gefühlt jede Woche was Neues im OPC, also in deren Backend, passiert mit neuen Analysen. Gleichzeitig aber auch mehr Beschränkungen kommen, also was Content-Restriktionen und Bilder und sowas angeht. Deswegen glaube ich, dass es jetzt erstmal vorangeht und noch viel passieren wird, aber dann die Marktplätze irgendwann ihren Platz in der ganzen Marktplatzwelt finden müssen. Und ich glaube, dass da der ein oder andere Marktplatz dann auch von unserem Menüplan weichen wird.
Ja, genau. Es war eine gute Überleitung zu Otto. Also nicht, weil die weichen wird, sondern weil du gesagt hast, dass es die Regularien strenger werden. So, ich finde, das ist eine gute Überleitung. Ich würde sagen, klar, Otto, absolut echte Alternative. Allein wenn man sich den Gesamtumsatz anschaut. Natürlich für bestimmte Kategorien, nicht für alle. Aber auch da arbeiten sie ja stark daran, dass sie sich dort eben ernsthaft ausweiten. Trotzdem, ich würde auch sagen, gerade wir letzten Monate, das letzte halbe Jahr auch kontrovers diskutiert, weil sehr viel kommen soll. Es kommt auch einiges, aber auch im Bereich Retail Media kommen sie nicht ganz ihrem Plan nach. Wir hören, dass auch ein paar Seller-Accounts vermehrt gekündigt werden und dass eben dann doch auf einmal nicht diese krasse Transparenz da ist, die sie vielleicht suggerieren, die sie natürlich auch klar zu Amazon abhebt. Würde ich auch sagen, weiterhin, dass sie da auf einem anderen Level sind und sicherlich auch auf einem anderen Level, was irgendwie das Thema deutsche, chinesische Anbieter und so weiter angeht. Lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht einmal die Frage an dich. Wie ist dort eure Strategie?
Genau, also bei Otto ist es für mich, ich sage immer, meine kleine Spielwiese, weil es wahnsinnig Spaß macht zu testen, weil es noch möglich ist. Dahingehend würde ich sagen, hat Otto sich so ein bisschen diese positiven Aspekte abgezogen von Amazon, auch wenn sie da nicht so mit verglichen werden wollen. Aber wenn wir ehrlich sind, geht es dann doch alles so ein bisschen in die Richtung. Wir merken aber trotzdem auch, dass, ich glaube, Melanie Schlegel hat sogar in einem dieser Podcasts gesagt, dass Otto grundsätzlich versucht, wieder näher an den Kunden ranzugehen, wieder tiefer in die Zahlen reinzuschauen, also ein bisschen back to the roots, wie es früher mal angefangen hat mit Retail Media überhaupt, ganz nah am User zu sein. Und dadurch, dass wir in sehr, sehr engem Kontakt mit Otto stehen, merken wir das auch. Und ich kann gerne mal so ein bisschen erzählen, wie wir uns von der Strategie halt her grundsätzlich aufstellen. Und dann, glaube ich, nachher im Marketing-Teil wird es auch ganz deutlich, wie wir da eben mit Otto auch zusammenarbeiten.
Ja, gerne.
Genau, grundsätzlich kann ich, glaube ich, sagen, dass wir alle Produkte auf allen Marktplätzen überall live nehmen, sobald es gelauncht wird. Jedes neu angelegte Produkt bekommt dann, das ist jetzt gar nicht so Otto-spezifisch, nur bei Otto ist es eben am ausgeprägtesten, eine sehr ausführliche Produktbeschreibung, gefüllt mit Keywords, treffende Selling Points, gefüllt mit Keywords und einen aussagekräftigen Titel, wo wir uns auch mehr oder minder an den Amazon-Titeln und Testergebnissen orientieren. Ich glaube, das kann man so offen sagen. Wir legen pro Farbvariante eines Produkts immer circa 5 Bilder an, die das Produkt im Detail zeigen und vor allem halt auch auf die USPs eingehen. Also ich finde da immer ganz schön unsere High-Waist-Leggings in schwarz als Beispiel, weil das ist am Ende des Tages eine normale Sport-Leggings. Ich liebe sie, ist eins meiner Lieblingsprodukte. Aber was sie für mich besonders macht, ist, dass sie ein kleines Schlüsselfach im Innenbund hat, was für mich perfekt zum Joggen ist. Also das ist dann perfekt, um eben in Form von Bildern gezeigt zu werden.
Würdest du sagen, dass, ich hake einmal ein, ja, dass SEO wirklich wirkungsvoll möglich ist auf Otto, oder ja, natürlich sind Produktdaten essentiell und es gibt ja auch gewisse Guidelines, aber die erfüllen dann doch alle zum ähnlichen Grad oder zu 95% und deshalb kann das gar nicht so wirklich der Hebel sein, sondern es ist eher so die Pflicht.
Ich glaube, das ist auf der Otto-Seite. Ich glaube, wir müssen uns grundsätzlich ein bisschen von der Amazon-Welt distanzieren, wenn wir da über Relationen sprechen und Wirkungsweisen und sowas. Für die Marktplatzwelt würde ich sagen, dass es auf dem Otto-Marktplatz schon eine Relevanz hat. Nicht im Vergleich zu einem Amazon, aber für die Otto-Welt würde ich da schon sagen, dass es sich lohnt, die Produktbeschreibung und Selling Points schon gut zu machen, damit der Kunde oder die Kundin eben das gesuchte Produkt findet. Da kann ich vielleicht schon einmal sagen, was bei uns auch super wichtig ist, was auch ein absoluter Gamechanger war, war es, so viele Werte, also bei uns ist das Tradebyte, beim Dienstleister Tradebyte, zu mappen wie nur möglich. Vom Gefühl her findet das Otto super und belohnt das auch im organischen Ranking. Als Beispiel vielleicht die technische Serie genannt. Bei uns gibt's diese technische Serie nicht, also unser Product Development arbeitet damit nicht, also habe ich die auch nie gepflegt. Aber man muss sich halt immer fragen, was steckt hinter den Werten, was möchte Otto dem Kunden damit mitgeben? Und gerade was diese technische Serie angeht, vielleicht kann man mal, wenn man sie nicht kennt, auf die Product Detail Page eines Produktes gehen auf Otto. Und gleich unter den Bildern und mit den Produktinfos ist so eine Produktreihe angezeigt mit dem Titel Mehr aus der Serie. Ist dieser Wert nicht gepflegt, befüllt Otto diese Reihe, und das nicht nur mit deinen Produkten, vielleicht auch mit Konkurrenzprodukten. Und das wollen wir nicht. Und dann kann man eben in dieser technischen Serie, das können Fantasieserien, ich habe das grob nach Produktgruppen geteilt, beispielsweise Lace-Unterwäsche oder auch Sportswear-Mail, habe ich dann einfach die technische Serie gepflegt, und so bleibt der Kunde noch länger im Snox-Kosmos und wird nicht zwischendrin auf der Produktdetailseite sofort von Konkurrenzprodukten belagert.
Was ja ein Riesenunterschied ist zu Amazon, wo das natürlich ja alles automatisch generiert ist, außer nachher die weiterführenden A-Plus-Inhalte. Ja, cooler Punkt, deshalb wäre auch direkt meine Frage. Ich gehe davon aus, dass du die Basic-Produktdaten von Otto nicht so oft anfasst, wahrscheinlich auch nicht so oft wie bei Amazon oder da ein Testing machst, aber dann da einen Bereich hast, wo du rumspielen kannst. Und da wäre auch die Frage, kriegst du das irgendwie ausgewertet oder müsst ihr da einfach indirekt über die Zahlen schauen, eben welche Serienkombinationen sich am meisten lohnen?
Nee, das bekommen wir nicht ausgewertet. Aber dadurch, dass wir halt sehr eng mit Otto zusammen sind, die Zahlen sind ja irgendwo da. Wir arbeiten sehr eng mit denen zusammen, wir treffen uns regelmäßig, und wenn wir dann so besondere Anfragen haben, dann bekommen wir da auch nochmal eine extra Auswertung, was aber jetzt nicht auf einer wöchentlichen Ebene stattfindet. Also das ist, wenn wir sie mal konkret für irgendwas brauchen, kann man die Auswertung bekommen, aber es ist absolut nicht der Regelfall. Das haben wir jetzt, also gerade was diese Serie angeht, tatsächlich so in den Umsätzen gemerkt. Also da haben wir teilweise einen Uplift bei einzelnen Varianten von über 15% gehabt. Also das war wirklich ein Erfolg. Genau, und da lohnt es sich auf jeden Fall, dem Kunden oder der Kundin sehr, sehr viele Werte mitzupflegen, damit möglichst wenig Fragen offen bleiben.
Launcht ihr das direkt voll optimiert, oder ist das da eher die Strategie, möglichst schnell online gehen, auch gerade bei neuen Produkten, und dann kümmert ihr euch danach um die richtige Optimierung?
Bei uns ist der Prozess tatsächlich so standardisiert, dass wir sofort mit dem 1A-Content live gehen. Klar, im Nachgang kommen Testings, aber ehrlicherweise finden Testings eher bei etablierteren Produkten statt, weil der Traffic sonst einfach zu gering ist.
Ja, klingt gut. Also absolut empfehlenswert. Bin ich mal gespannt, ihr werdet sicher noch exorbitant größer die nächsten Jahre, ob das so bleibt, nicht von der Kompetenz, sondern wir haben beispielsweise auch lange irgendwie Calvin Klein, Tommy Hilfiger und andere große Fashion-Brands betreut. Und da hat man doch gesehen, dass es im Processing kaum möglich war, dass, wenn dort eben dann weltweit, europaweit eben die neuen Produkte kamen, Produktdaten, da musste das halt überhaupt erstmal online, erstmal irgendwie eingepflegt werden, und dann kam meistens im nächsten Schritt, ja, okay, wir sollten das jetzt auch nochmal optimieren. Ich hatte dich unterbrochen beim Thema Strategie, du warst bei den Produktdaten, führ gerne fort.
Genau, richtig. Ja, ich war dann bei den Bildern, glaube ich, bin ich stehen geblieben. Ne? Was wir sonst auch immer machen, ist tatsächlich den Rich Content pflegen. Also der Rich Content ist vielleicht für die, die es noch nicht gehört haben, das Pendant des Amazon A-Plus Contents. Man kann mit Bildern und einem kleinen Textfeld da noch weitere Produktinformationen mitliefern, befindet sich einfach weiter unten auf der Produktdetailseite. Es stellt sich natürlich immer die Frage, wie viel will ich über eine Socke erzählen? Irgendwann ist das Produkt Socke auserzählt, aber ich finde es immer ganz spannend für unsere Sportprodukte, dass wir da noch mal ein paar mehr Infos mitgeben können als in der Produktbeschreibung, die auch irgendwann nicht zu lang werden darf, weil die liest sich ja auch kein Mensch durch und die Bullet Points mit 5 Punkten auch irgendwo ein bisschen begrenzt sind.
Ja, lass uns gerne mal in das Thema Retail Media eintauchen. Ich glaube, dass du da absolute Expertin bist, vor allem was Otto angeht, weil ihr ja eigentlich alles, was es gibt, durchgetestet habt. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, was es dort alles gibt an Formaten. Hol uns doch mal ab, welche Formate es gibt und bewerte sie auch gerne.
Ja, super gern. Also was bei uns der absolute Standard ist, SPAs, also Sponsored Product Ads, machen wir im Self-Service. Hier übernehmen wir auch viele unserer Strategien aus dem Amazon-Setup, auch wenn es natürlich eine sehr, sehr abgespeckte Form im Vergleich ist, aber einiges kann man dann doch übernehmen. Da ist es tatsächlich bei uns so, jedes neu angelegte Produkt bekommt mit Livegang sofort eine eigene SBA-Kampagne. So haben wir halt die Möglichkeit, alle Produkte, die wir irgendwie launchen, im Klein-Klein zu tracken und vor allem viel schneller zu reagieren, wenn die Profitabilität abnimmt. Finde ich von Otto das stärkste Produkt. Das Reporting ist mittlerweile echt gut geworden im OPC, also viele verschiedene Analysen auf verschiedenen Ebenen, Kampagnen, Produkt, Artikelebene zum Download verfügbar. Also muss ich sagen, finde ich wirklich, wirklich gut, auch wenn da noch so ein paar Versprechungen sind, gerade Richtung Keyword-Targeting. Ich glaube, man kann es gar nicht mehr hören. Es kommt bald. Wir freuen uns drauf. Ich sag immer, Otto ist dieser riesengroße Schiffstanker. Und für die Größe, für diese Konzernstrukturen, für die verschiedenen Teams, die die verschiedenen Produkte anbieten, sie machen einen geilen Job. Es geht wirklich recht zügig, auch wenn sie gegebene Timelines manchmal nicht einhalten können. Also ich freue mich über jede Neuerung, die im OPC erscheint und freue mich auf alles, was angekündigt ist und dann auch zu gegebener Zeit erscheint.
Vor allem muss man sagen, haben sie es ja geschafft, also muss man ein großes Lob da auch in die Beteiligten oder Verantwortlichen, haben es ja geschafft, dass in der Szene auch durch Sichtbarkeit, natürlich auch durch Marketing-Budget, was sie in die Hand genommen haben, aber auch durch Ansprechpartner, die hier viel mehr rausgehen, beispielsweise auch bei uns im Podcast sind, die haben es geschafft, dass so ein Umdenken stattfindet. Und ich sage, ja klar, geht bei Otto was und klar muss ich es testen und in vielen Fällen passiert da auch was. Überleg mal, wie halt vor 3 Jahren alle über diesen Kanal gesprochen haben. Und von daher, ja, super spannend.
Ja, absolut. Genau, ein weiteres Produkt, ich habe es eben schon mal kurz angesprochen, den Rich Content nutzen wir auch im Self-Service. Genau, wie ich gesagt habe, hier ist halt immer die Frage so, welches Produkt, wann gibt Sinn. Aber abgesehen von der Nützlichkeit in Richtung Inhalt, ist es schon so, dass der Rich Content dafür sorgt, dass der Kunde oder die Kundin auf der Produktdetailseite möglichst lange im Snox-Kosmos bleibt, bevor Konkurrenzprodukte überhaupt in irgendeiner Weise auftauchen. Und das finde ich immer ganz angenehm, den Kunden möglichst lange weg von Konkurrenzprodukten zu halten, weil er einfach länger scrollen muss. Stichwort Reporting. Ja, ich habe mich gefreut, als dieser kleine Balken-Emoji im OPC erschienen ist. Otto gibt uns also Zahlen, aber vergleicht im Prinzip einfach die Verkäufe, Conversion Rate und Visits sind es, glaube ich, für die Zeiträume vor dem Rich Content und nach dem Rich Content. Finde ich persönlich ein bisschen zu simpel gehalten, weil einfach noch viele weitere Faktoren mit reinspielen. Also nur weil die KPIs nach Erstellung des Rich Contents in den Keller gehen, würde ich den Rich Content nicht sofort offline nehmen. Da würde ich mir vielleicht erstmal angucken, okay, wie ist denn die Verfügbarkeit, wie war der Preis und so weiter. Also ja, cool, es gibt Zahlen, aber ob sie jetzt so aussagekräftig sind, auf die Platzierung bezogen, fraglich.
Du hast es gerade als Produkt vorgestellt. was die auch so bezeichnen und so anpreisen. Es ist ja aktuell kostenfrei. Gehst du davon aus, dass es doch nochmal irgendwie sich ändern könnte, auch mit irgendwelchen Premium-Inhalten oder?
Das kann ich mir schon vorstellen, ja.
Okay, ja. Du hattest jetzt die Lower-Funnel-Möglichkeiten angesprochen, vor allem mit den Sponsored Products. Was sagst du denn zu Upper-Funnel-Thematiken? Was habt ihr da getestet, was ja vor allem im Managed Service dann bei Otto verortet ist und womit die ja sozusagen auch schon vor Jahren angefangen haben, dass man dort eben, sag ich mal, auch relativ Special Deals machen kann, um einfach Reichweite einzukaufen?
Genau, also da haben wir tatsächlich die SDAs letztes Jahr sehr erfolgreich getestet und auch genutzt und da echt wahnsinnig gut performt. Also wir hatten teilweise sogar ein 20er ROAS erzielen können. Also da waren wir sehr, sehr happy. Otto hat das ganze Produkt aber Anfang des Jahres umgestellt, umgezogen, wie auch immer man es sagen möchte. Und seitdem haben wir wirklich Startschwierigkeiten, sodass die Ergebnisse gar nicht wie gewünscht sind. Also die ROAS sind wahnsinnig in den Keller gegangen, auch in Richtung Attribution und ja, die Wechselwirkung mit SPA wirklich schwierig. Auch im Reporting muss in Richtung Transparenz, Auswertungsmöglichkeiten auf Produktebene, auf Platzierungsebene, also wo werden die Banner ausgespielt, all das weiß Otto hoffentlich, wir wissen es allerdings nicht, was es für uns sehr schwierig macht, das ganze Produkt zu bewerten und zu sagen, wie happy wir sind. Darüber sprechen wir Gott sei Dank mit Otto sehr offen, muss ich dazu sagen. Und die Hausaufgaben sind da, glaube ich, ganz klar.
Mach es nochmal anschaulicher für die Zuhörer, wie diese SDAs funktionieren oder wie das Setup aussieht.
Genau, das sind Bannerwerbungen auf der einmal im Otto-Shop. Früher war es ausschließlich im Otto-Shop. Man konnte einmal, also quasi im Shop und auch einmal außerhalb des Otto-Shops, also auf anderen Webseiten mit Bannern werben. Wir haben da ausschließlich die auf im Shop-Version genutzt und damit eben sehr, sehr cool performt. Es ist ein Banner. Wir hatten meistens ein Produkt platziert, mit oder ohne Models, haben wir beides gemacht, hat beides super funktioniert, mit der Landingpage unseres Brandshops. Wir haben einen Brandshop auf Otto, auf dem wir unseren Content nochmal cool platzieren können, mit Kacheln und sowas, also ähnlich auch zu dem Amazon-Brandshop. Und seit Anfang des Jahres, habe ich ja gesagt, wird's umgestellt, gibt es jetzt drei verschiedene Konzepte. Es gibt einmal 100% On-Site, es gibt 30% Off-Site, 70% On-Site und einmal andersrum, 70% Off-Site, 30% On-Site. Und da haben wir die On-Site überwiegend in beiden Versionen getestet. Und ja, die Reportings sahen ganz nett aus, aber wir haben gesehen, dass mit der Buchung des SDAs unsere Marketingquote immer schlechter wurde. Also wir haben das Reporting an sich isoliert betrachtet, was gar nicht so schlecht lief. Wir hatten da teilweise auch 10er ROAS, knapp so 8 bis 10, sag ich mal, was ja erstmal nett aussieht, aber unsere Marketingquote wurde immer schlechter. Und dann haben wir uns das mal genauer angeschaut und dabei festgestellt, dass wenn ein Kunde beispielsweise auf den Banner geklickt hat und dann auf eine SBA, wurden die Umsätze schön in beide Reportings geleitet. Aber bei uns ist natürlich nur ein Umsatz angekommen. Deswegen müssen wir da nochmal schauen, dass wir die Attribution ein bisschen transparenter hinbekommen und entsprechend das Reporting anpassen, weil wir da nur eine Übersicht haben. Also es gibt dann drei verschiedene Bannerformate und nur diese Bannerformate werden ausgewertet. Ich habe aber keine Ahnung, wo der einzelne Banner ausgespielt wird, welche Produkte gezeigt werden, weil bei einer Version, bei der 100% On-Site, gar keine eigenen Werbemittel mitgeliefert werden, sondern einfach Produkte platziert werden. Also da wünsche ich mir auf jeden Fall noch mehr Transparenz, dass ich genau auswerten kann, was dann funktioniert und was nicht.
Sehr erfrischend, dass du einmal eine Problematik beschreibst, die es bei Amazon schon lange gibt. Das heißt, diese verschiedenen Welten, damals noch von der AMG, heute am Amazon DSP-Konsole mit der Advertising-Konsole. Das heißt, die Upper-Funnel-Formate mit den Lower-Funnel-Formaten zu kombinieren. Heutzutage mit der Amazon Marketing Cloud schon sehr stark möglich. Und ich finde es sehr cool, dass du jetzt einmal sagst, okay, die Problematiken hat Otto natürlich auch. Erstens, weil es historisch aus verschiedenen Systemen kommt und weil es verschiedene Formate sind. Und das zeigt ja nochmal, wie tief ihr drin seid, dass ihr auch genau da dort ranstoßt. Ich habe da aber eine weiterführende Frage zu. Ich habe jetzt mal, während du da diese Sportleggings genannt hattest, einfach mal bei Otto Sportleggings eingeben. Und ich weiß, es ist ein bisschen fies, da kommt ihr nicht sofort. So, ich weiß, es ist fies, weil es ist, glaube ich, ein relativ neues Produkt, sehr generischer Suchbegriff. Meine Frage ist jetzt aber einfach nur, wie weit kann Snox oder kannst du für Snox im Marktplatzbereich wirklich so eine komplette Marketing-Funnel-Strategie denken mit, okay, wir müssen ja sicherlich um das Produkt, da habt ihr sicherlich krasse Strategien im Hintergrund allgemein, aber ich sag mal jetzt wirklich auf Otto nur bezogen, will ich ja irgendwie erstmal gewisse Awareness schaffen, Retargeting, ja, ich will erstmal überhaupt zeigen, okay, wir haben hier so ein Produkt, dann kann ich weiter pushen mit Lower-Funnel-Kampagnen. Könnt ihr das so ganzheitlich auch aus Marketing-Sicht angehen oder ist es doch sehr ROAS getrieben schnell wieder?
Es ist ROAS getrieben, um die Antwort kurz zu halten. Mhm. Einfach aus dem Grund, wir haben verschiedene weitere Formate probiert, auch unter anderem die, ich glaube, der aktuelle Name ist Deal der Woche, um Bestseller zu generieren, weil man da auf der Startseite nochmal diesen riesen Batsch Deal der Woche hat. Aber da funktionieren auch nur Bestseller. Also, und der Bestseller ist unser Bestseller, die Boxershorts, die Sneakersocken, so die overall auch unsere Bestseller sind. Aber alles, was Otto sonst noch hervorgebracht hat, ist ROAS getrieben, ja.
Wie ist das mit der Logistik oder den Lagerbeständen? Gibt es da, sag ich mal, so eine Prio? Wie gehen wir davon aus, gewisse neue Produkte gehen mega ab oder zu gewissen Deal-Wochen, Weihnachtsgeschäft funktionieren eure Produkte einfach sehr stark? Und jetzt habe ich aber mit Sicherheit einen begrenzten Lagerbestand, der nicht für alle Kanäle, alle Marktplätze ausreichen würde. Kann ich mir das so vorstellen, dass ihr dann auch da priorisiert nach erst Shop, dann Amazon, dann Otto? Oder ist das schon ein gesicherter Bestand immer für den jeweiligen Marktplatz?
Nee, tatsächlich sind wir da eher frei unterwegs. Wir haben aktuell den gesamten Bestand auch auf allen Marktplätzen frei, offen.
Ja, okay. Und wir hatten es vorhin eingeleitet, mal abschließend zum Otto-Marktplatz, das Thema Sortimentsstrategie, ist dort aktuell alles online an Produkten, bleibt das so, gibt es da einen Wandel bei euch, dass man nicht mehr in Vollsortiment denkt?
Darf ich noch eine Sache zu den Marketingplatzierungen sagen, ja, weil ich da eigentlich noch einen sehr spannenden Insight habe? Und zwar auch im Self-Service sind das diese Marktplatz-Rabattaktionen. Ich habe ja bei Otto die Möglichkeit, während Sales-Aktionen die Preise selbstständig zu reduzieren. Ob ich das jetzt über Tradebyte, irgendeinen anderen Dienstleister oder das OPC mache, ist ja erstmal egal. Aber Otto bietet jetzt seit gar nicht allzu langer Zeit diese Marktplatz-Rabattaktion an, bei der ich eben die Artikel im OPC hochlade und damit an der Aktion teilnehme. Wir haben nämlich das Problem, um hier einmal ein bisschen auszuholen, dass Amazon Preise crawlt auf About You und Otto. Das heißt, sobald wir auf einer der beiden Plattformen einen günstigeren Preis haben, verlieren wir auf Amazon die Buybox. Und mit der Marktplatz-Rabattaktion wird der Aktionspreis auf Otto erst mit dem Aktivieren des Rabatts, also man klickt so einen Slider an, ist vielleicht zu vergleichen mit dem Coupon auf Amazon. Und damit kann Amazon die Preise nicht crawlen. Und so haben wir das Problem umschifft und können für uns, was ein super großer Win ist, unabhängig von Amazon und den Deal-Platzierungen und Sales, Otto separat betrachten.
Ja, richtig coole Insight. Das Problem hat natürlich nicht nur ihr. Ja. freut mich zu hören, wie du es nochmal erklärst. Wir haben ja bei uns eine eigene BI-Lösung gebaut, unser Tool Robbed. Und da haben natürlich auch dieses Buybox-Tracking drin. Und das ist natürlich schon lange nicht mehr nur das Thema von irgendwelchen großen Herstellern, die etwaige Händler noch aus dem Offline-Geschäft oder von anderen Retail-Plattformen haben, sondern eben auch für D2C-Brands, für Seller, die grundsätzlich die Buybox alleine ownen. Aber wie du sagst, Amazon war da schon immer hochdynamisch und kann das auch sein, dass ich als D2C-Brand auf einmal, das hatten wir übrigens vor ein paar Monaten erst, bei 5.000 Produkten rausfliege, weil meine Versandkosten etwas anders oder besser waren. Ich glaube, das war damals bei DM dann bei dem Kunden. Und das natürlich automatisiert mitzukommen, ist key und ja, finde ich cool oder finde ich, klingt smart, was Otto da gemacht hat.
Ja, voll, finde ich auch. Habe ich mich sehr darüber gefreut, weil es ein sehr nerviges Thema ist dann doch.
Ja, bisschen Katz-und-Maus-Spiel, schauen wir mal, ne, wie lange das funktioniert.
Ja, richtig.
genau, Abschluss Otto, weil wir gleich nochmal kurz einen Exkurs zu Le Mango machen wollten. Ich hatte gerade schon angerissen, Thema Sortimentsstrategie für euch.
Genau, richtig. Also du hast es, glaube ich, schon kurz gesagt. Also wir haben bisher immer alles überall sofort live genommen. Vielleicht zum Hintergrund, wir denken weniger in Saisons. Also wir haben nicht 2 bis 4 Mal im Jahr Drops, sondern launchen tatsächlich jede Woche 1 bis 2 neue Produkte oder auch nur neue Varianten. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Aber vor allem war unsere Strategie in den letzten Jahren immer viele neue Produkte mit vielen verschiedenen und vor allen Dingen teilweise auch wirklich wilden Farben, am besten aber auch mit ausreichend Bestand zu haben. Aber das haben wir uns im letzten Jahr mal ein bisschen genauer angeguckt und da kam in vielen, vielen, vielen Analysen im Shop raus, dass unsere Kunden, oder nicht nur im Shop, sondern auch auf den Marktplätzen, dass unsere Kundinnen einfach nur unsere Basic-Farben wollen, also schwarz, weiß, grau. Bei der Unterwäsche, bei den Ladies darf es auch mal ein dunkelrot sein. Und da haben wir eben so 2 große Ziele daraus abgeleitet, die wir gerne verfolgen möchten. Also einmal diese Randfarben aussortieren und neue Produkte anzutesten, bevor wir halt überall damit live gehen. Und die Randfarben aussortieren, also da haben wir jetzt gerade irgendwie eine ganze Reihe an Überbeständen dieser Randfarben eben, die wir auf alle unseren Online-Kanälen nach und nach jetzt abverkaufen. Da ist auch ein riesen internes Projekt am Laufen, was super funktioniert, sodass wir jetzt bei fast allen unseren Best-Selling-Products schon nur noch auf den Fokusfarben sind. Und wir sehen ganz klar, der Umsatz bricht nicht ein. Also die Leute wollen nur das haben. Also mit dem Wissen im Hinterkopf entwirft auch unser Product-Development-Team jetzt für die Zukunft auch nur noch Produkte, die eben in Basic-Farben kommen. Und ich glaube, da kann man ganz klar sehen, also Snox ist eine Basic-Brand und so sind unsere KundInnen auch einfach die Basic-Lover. Also Feel the Fit ist ja unser neuer Slogan nach unserem Rebranding Anfang des Jahres und dem wollen wir natürlich auch nachkommen. Und das zweite Thema mit den Produkten antesten. Wie gesagt, wir haben es bisher immer alles sofort überall live genommen. Unsere neue Strategie ist, dass wir jetzt jedes neue Produkt zunächst oder auch neue Variante zunächst im Shop launchen und entscheiden dann, was funktioniert. Also war der Launch erfolgreich, bekommen wir das Go für die Marktplätze und bestellen nach. War das nicht so, werden sie einfach im Shop abverkauft und dann aber auch nicht nachbestellt. Und so sparen wir uns natürlich wahnsinnig viel Arbeitsaufwand für die Produktanlage, für die Content-Erstellung. Also das ist einfach bei uns intern eine super coole Arbeitserleichterung und für den Kunden oder die Kundin natürlich auch, dass es nicht überladen wird, dass unser Shop nicht irgendwann aus allen Nähten platzt. Und darüber hinaus planen wir so ein bisschen auf den Marktplätzen so ein, ich sag's mal, Category Management einzuführen. Also steckt bei uns noch echt in den Kinderschuhen, aber wir möchten uns eben mehr und mehr die Frage stellen, so welches Produkt funktioniert denn wie auf welcher Plattform? Also alles unter diesem riesen Schirm der Profitabilität. Also wir gucken uns Retourenquoten, Abverkäufe, Provisionszahlungen etc. Das muss ich, glaube ich, jetzt hier nicht näher erläutern an. Und um da eben halt die faulen Eier rauszusuchen, die am Ende die Gesamtprofitabilität in den Keller ziehen.
Ja, das beantwortet auf jeden Fall meine Frage. Das heißt, es sind nicht nur allgemeine Learnings, okay, das geht im Shop, das geht vielleicht auf Marktplätzen, sondern es wird anscheinend sehr individuell, sehr dediziert auf Marktplatzebene bald gedacht. Also es ist schon eine Art Transformation, die bei euch da in Gange ist.
Genau. Aber halt auch andersrum, wenn wir sagen als Marktplatzteam, hey, wir sehen gerade die Daten kommen ehrlicherweise aus Amazon, das ist ein Produkt, was ultra gut funktioniert. Lass uns doch ein Marktplatzprodukt machen. Das können wir auf jeden Fall auch pitchen. Da freut sich unser PD-Team. Der Johannes findet es auch immer super. Also die Möglichkeit besteht quasi andersrum auch.
Ja. Lass uns zum Abschluss nochmal auf Limango eingehen. Da hattest du mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr da crazy Zahlen erreichen könnt, wenn ihr das als Deal-Marktplatz nutzt.
Genau. Unser Hidden Gem, ich habe es ja eben schon mal gesagt. Also im normalen Geschäft, sage ich mal, hat dieser Marktplatz für uns absolut gar keine Relevanz. Die Umsätze sind verschwindend gering und wenn dann noch retourniert wird, dann wird's heikel. Und da habe ich auch so ein bisschen durch Gespräche mit anderen MarktplatzmanagerInnen rausgehört, dass das so auch die allgemeine Meinung im Markt ist. Aber buchen wir, und das machen wir einmal im Monat mittlerweile, eine Aktionskachel, das ist ja so ein Membershop und da gibt es diese Aktionsseite, wo man verschiedene Kacheln belegen kann, unterstützen die dann vielleicht nochmal nach der Hälfte der Zeit mit einem Newsletter-Push, knallt's richtig. Also zur Verdeutlichung, ohne Aktion dümpeln wir so bei ein paar hundert Euro Umsatz am Tag rum. Mit einer Aktion geht der Tagesumsatz gut und gerne mal in den hohen fünfstelligen Bereich. Und das sind dann Aktionen, die laufen 3 bis 7 Tage, je nachdem, an was man da gebucht hat, sind entweder so themenspezifische Multibrand-Aktionen, so ich sag mal Unterwäsche oder Sport oder sowas, oder halt eben tatsächlich Snox-Aktionen, dass nur die Brand im Vordergrund steht. Gut, was natürlich mit einhergeht, sind Rabatte. Die müssen auch entsprechend hoch angesetzt werden. Also mit 10-15% kommt man da nicht weit. Da sprechen wir eher schon von 25-30%, dass es wirklich erfolgreich läuft. Ja, und dann haben wir halt eben die, ich sag immer so schön despektierlich, Familienmutti, die für ihre Bande einkauft. Bei uns dann konkret für sich und ihren Partner. Aber so sagen die Warenkörper, die Frauen kaufen ein.
Ja, für mich auch ein gutes Beispiel, dass man eben die Marktplätze nicht irgendwie pauschal nach Größe oder ja, funktioniert allgemein nicht bewerten darf, sondern da habt ihr eben auf diesem Marktplatz eure Strategie gefunden, was ja auch wieder zeigt, wie wichtig es ist, eben alles mal auszuprobieren, was ja auch eben genau eure Strategie ist. Ja, vielen Dank, Laura. Gerne zum Abschluss, wenn du Bock hast, vielleicht noch einen Satz, was so für euch im Marktplatzbereich von mir ist auch speziell zu Otto, so als Chance siehst und was du vielleicht auch so als Risiko oder Hürde siehst für die Zukunft?
Also ich bin generell super happy über die enge Zusammenarbeit mit Otto und bin da auch wirklich gespannt über eine Intensivierung und ich freue mich auf alles, was bisher versprochen wurde, gerade auch auf das Keyword-Targeting in den SBAs, was ich eben schon mal kurz angesprochen habe. Aber generell auch bei Otto die Entwicklung, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, wie mein Gefühl dazu ist. Letztes Jahr wurde der Marktplatz total gepusht. Die neuesten Entwicklungen lassen ja eher darauf schließen, dass der Händler sich wieder nach vorne schiebt. Bin dahingehend einfach wahnsinnig gespannt, wie sich Otto entwickelt mit positiv und negativ, glaube ich, Freude und auch ein bisschen Angst. Und grundsätzlich freuen wir uns auf neue Marktplätze, auf die Erweiterung. Gerade im Ausland dieses Jahr kommen bei uns noch Bol in den Niederlanden und Galaxus in der Schweiz dazu. Ja, und grundsätzlich glaube ich, Marktplatzgeschäft ist ein sehr, sehr spannendes Geschäft, in dem sehr viel Bewegung drin ist, was es aber auch gleichzeitig wahnsinnig interessant macht und das Tagesgeschäft ein bisschen spaßig hält.
Laura, ich sag herzlichen Dank, dass du uns da nochmal tiefer in eure Marktplatz, vor allem Otto-Welt, eingeführt hast. Vor allem auch, dass du so konkrete Insights mitgebracht hast über eure Umsätze und auch Shares. Und ja, vielleicht bis bald dann wieder im Stammtisch. Mach's gut, ciao, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.